dann bist du erleichtert, dass es weniger wird. Und irgendein Teil von dir ist beleidigt, dass es weniger wird. Ne? Weil du dann nämlich denkst, okay, scheiße, gehöre ich jetzt zum alten Eisen? Oder wieso werde ich eigentlich nicht mehr erkannt? Oder wieso fragt mich denn keiner mehr nach so und so? Weil du dich natürlich an diese Bauchpinselei gewöhnt hast, dass die Leute deiner Bühnenfigur da hinterher rennen und das gut finden. Und du fandst das nervig, aber jetzt findest du es irgendwie dann komisch, wenn du nicht mehr angesprochen wirst. Ja, also ich habe auch irgendwie dunkle Tage und mir geht's mal nicht gut und habe mir auch in den letzten 20 Jahren immer wieder therapeutische Unterstützung geholt. Und das ist vielleicht jetzt einfach früher, dass es mit Anfang 20 schon, wenn die Leute merken, irgendwas stimmt in meiner Gefühlswelt nicht, dass sie anfangen, das eher zu analysieren. Das hätte ich mit Anfang 20 damals nicht getan. Es gab aber auch ringsherum jetzt nicht zwingend Möglichkeiten, damit rauszugehen. Also das damals gehörte sich das halt null. Ne? Hier Kim Frank hat das in seiner Doku oder in der Echt-Doku kam das zum Beispiel auch, ne? Dass es da auch ein Mental Health-Thema gab. Aber das war eben damals kein Thema. Da wurde es unter den Teppich gekehrt. Und das war bei uns auch noch so. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob jetzt MusikerInnen um mich rum, wie es denen eigentlich wirklich ging.
Über 20 bewegte und ziemlich erfolgreiche Jahre mit seiner Band Revolverheld. Und dementsprechend schon fast sein halbes Leben lang als Sänger im Fokus und eine Projektionsfläche der Öffentlichkeit. Eine Rolle, in der man heutzutage vielleicht gläserner denn je ist und der man gerecht werden möchte oder sogar muss. Und so ist Person des öffentlichen Lebens heute vielleicht sogar schon eine offizielle Berufsbezeichnung, was zu Beginn der Karriere von Johannes Strate Anfang der Nullerjahre aber vermutlich noch nicht. Welche Nebenwirkungen das hat, wie Johannes mit der Wahrnehmung von außen und der eigenen Erwartungshaltung und seinem Anspruch als Künstler, Musikunternehmer und Familienmensch umgeht, darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Es geht um Wertschätzung in der Medien- und TV-Welt und die Schnelllebigkeit und Unverbindlichkeit, mit der man als Person des öffentlichen Lebens konfrontiert ist, wenn das Tanzen auf allen Partys vielleicht den nächsten schillernden Job verspricht, aber mit dem eigenen Verständnis und Selbstbild irgendwie nicht kompatibel ist. Und natürlich macht Johannes kein Hehl daraus, dass die Einladung auf die VIP-Tribünen der Bundesliga-Stadien Symbole eines privilegierten Status sind, aber durchaus auch ein kurzer Downer fürs Ego, wenn sie mal ausbleiben. Und so sprechen wir über Annehmlichkeiten und erreichte Ziele, deren Anziehungskraft, aber auch Vergänglichkeit. Aber nun, wie man an Johannes und seiner Band Revolverheld sieht, kann man das durchaus auch ein paar Tage länger machen, ohne dass einem Ideen und die Energie ausgehen, sich immer mal wieder geschäftlich und kreativ neu zu erfinden, was die Band gerade mal wieder getan hat. Und wenn Toni Kroos einen unheimlich gerne mal kennenlernen möchte, dann kann es ja so falsch alles nicht gewesen sein. Also eigentlich wollte ich ja nach Hamburg fahren, um den guten Johannes zu treffen dort und ich glaube, uns beiden kam das ganz gut aus, dass wir heute Morgen an einem Montag um 9 Uhr uns über dieses Internet zusammen telefoniert haben, wollte ich gerade sagen. Und irgendwie ist das ganz gut. Und so haben wir auch schneller einen Termin hingekriegt. Und das, ich hatte in den letzten Monaten immer so ein schlechtes Gewissen, dich zu fragen, weil ich weiß, was du alles um die Ohren hast. Aber ja, jetzt sind wir an einem ganz, ganz normalen Montag nach einem ersten Frühlingstag am Sonntag gestern. War es in Hamburg auch so schön eigentlich?
Ja, total. Ja, sogar in Hamburg war es schön. Also,
heute Morgen ist alles hier auch schon wieder Suppe. Es sieht ein bisschen aus wie in Münster, wie in Hamburg. Ich habe Vitamin D-Kapseln habe ich gerade genommen.
Also, ja, nehme ich gerade parallel hier. Ich trinke so einen Shake, da ist Vitamin D natürlich mit drin.
Mhm. Du hast da gerade, das sah sehr professionell aus, dein Shake, den du da gerade hast.
Ja, ja. Also erstmal hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Montagmorgens um 9, ne? Das ist auch so eine richtige Papa-Zeit. Also mit wem kannst du schon montagsmorgens um 9 einen Termin machen? Also genau. Ich freue mich, dass du die Lücke in meinem Kalender füllst.
Es ist quasi der, wie heißt es immer so schön, Montagmorgen, der DJ-Sonntag, ne? Genau, DJ, der das ganze Wochenende durch die Welt gechattet ist und jetzt so langsam Sonntag hat. Ey, wie geht's dir, Johannes? Wie ist das Leben so?
Mir geht's ganz gut. Du hörst in meiner Stimme, ich leg direkt hier los. Ich war jetzt gerade schöne Woche krank, aber war lange nicht krank und es war irgendwie ganz gut, hatte eh keine Termine und konnte mir mal so richtig eine Woche für mich nehmen und deswegen alles okay. Also Familie geht's gut und ja, alles in Ordnung. Bei dir?
Sehr schön. Du auch ganz gut. Also ich hatte das mit diesem Kranksein, hatte ich mir über Weihnachten ausgesucht. Da war dann so 4 Wochen den gesamten Advent, dann kam das Hochwasser. Wir sind quasi auch
hier in Münster vom Hochwasser betroffen gewesen.
Ach, krass.
Irgendwie, ich habe Weihnachten, Silvester schön in Gummistiefeln verbracht.
Echt so Kellerleerpumpen und so ein Kram?
Ja, genau, ja.
Och, du Scheiße. Und das krank natürlich auch.
Ja, natürlich, genau. Ja, ich war dann so gerade wieder da, hatte aber irgendwie Weihnachtskonzerte absagen müssen zum ersten Mal.
Ja, das habe ich gelesen. Das
bei Stimme doof. Komplett null und das war alles. Ja, das ist doof. Das ist wirklich doof. Aber ey, das Berufsrisiko und auch darum soll es heute so ein bisschen gehen. Ich hab dich ja ganz forsch angeschrieben und gesagt, so, ey Johannes, ich würde ja total gerne mit dir über das Thema Öffentlichkeit reden. Du als Person des öffentlichen Lebens, wie viel braucht es eigentlich so heutzutage in deinem Beruf? Du bist, das muss ich nicht erklären, erfolgreicher Sänger einer erfolgreichen Band und seit vielen Jahren, du bist Podcaster. Und es hat auch, glaube ich, wenn ich das richtig so sehe, bei deiner Band Revolverheld einen kleinen Switch gegeben, dahingehend zu sagen, okay, wir nehmen die Dinge auch noch ein bisschen selber in die Hand, noch mehr selber in die Hand. Und wie viel Öffentlichkeit braucht es dafür, um sich zu promoten, sich wohl zu fühlen? Wie viel Öffentlichkeit tut dir eigentlich gut? Auch vielleicht so ein bisschen rückblickend, wie hat sich das verändert über die Jahre? Darüber würde ich total gerne mit dir sprechen. Und,
unbedingt, sollten wir machen.
Ja, sollten wir tun. Ja. Aber sag doch mal so ein ganz bisschen, ich habe es gerade schon angedeutet, RH1. Anfang des Jahres direkt mit einer Tour gestartet, mit einem Album, was es eigentlich nicht gibt.
Ja,
magst
genau.
du vielleicht mal kurz so ein bisschen erzählen, für die, die es noch nicht wissen, das System dahinter, was ihr so ausgeheckt habt?
Ja, das ist alles ein bisschen bescheuert, aber also erstmal muss man sagen, haben wir uns vor anderthalb Jahren von unserer Plattenfirma getrennt, nach 17 Jahren Major Label. Und haben dann unsere eigene Plattenfirma Revolverheld Records aufgemacht, was nicht so schwer ist. Man schreibt eine E-Mail, kriegt einen Labelcode und das war's so ungefähr. Du kennst das.
Ja, genau.
Das klingt immer so. Und dann haben wir unser eigenes Label aufgemacht. Ja, es war eine Mail.
So eine Büroetage gemietet, so, ne?
Ja, ja, genau.
Mit Blick über die Alster.
Mit Tischtennisplatte und Billard. Und haben dann eben überlegt, was wollen wir denn jetzt eigentlich für eine Platte machen? Und da wir in den letzten 20 Jahren immer darüber geredet haben, dass wir einfach nochmal eine konsequente, laute Rock- oder sogar New-Metal-Crossover-Platte machen wollen und es aber so mit Major-Label im Gepäck nicht ganz so einfach ist, da musst du natürlich schon immer mal ein paar Kompromisse machen, die wir natürlich ab Album 1, ab 2005 gemacht haben. Da waren wir eigentlich viel härter live unterwegs, dann haben wir eben einen großen Deal unterschrieben, sind ins Studio gegangen und haben dann auch davon einige Songs auf die Platte genommen, aber dann hieß es natürlich klassisch, ihr braucht mindestens 4 Radio-Singles und sowas. Und dann haben sich die Dinge geändert und das war dann jetzt dran und dann haben wir gedacht, okay, dann ist das jetzt die erste Platte, haben angefangen zu schreiben und da kam wahnsinnig viel. Ich habe mir einen Shoutcoach aus den USA gebucht.
Ehrlich?
Ja.
Sowas gibt's.
Sowas gibt es. Naja, der hat dann auch schon so mit Corey Taylor von Slipknot mal gearbeitet und mit Alter. Chester von Linkin Park und so. Und wow. Also die Typen sind natürlich krass, weil es ist einfach so eine hochtechnische Geschichte, was mehr mit Loslassen als mit Anstrengen zu tun hat. Und das ist für die Stimme eines Sängers echt schwierig. Und haben eben diese Platte gemacht und dann irgendwie war klar, wir wollen, dass das irgendwie auch ein besonderes Format wird und haben gedacht, wir stellen die jetzt nicht einfach ins Streaming und dass die sofort überall zu haben ist, sondern wir machen das eben so, dass diese Platte nur in Kombination mit einem Konzertticket für eine Tour zu haben ist. Und das gab's irgendwie noch nicht. Deswegen war das nicht ganz einfach, weil auf einmal die Ticketanbieter aller Eventim, die mussten dann Plattenhändler werden. Und das, damit gab es noch gar keine Erfahrungswerte. Also da gab es dann absurde Calls. Ja, okay, dann verkaufen wir ein Ticket, aber die Hälfte des Geldes ist ja dann für die Platte. Die müssen wir irgendwie dann an euch weiterschleusen und sowas, ne? Also, ja. Oder verschickt ihr die Platte vorher? Nee, wir verschicken die Platte vorher nicht. Ihr kriegt die Platte erst vor Ort. Okay, gut. Ja, dann können wir die Platte ja nicht verschicken. Da muss das irgendwie durchlaufen. Also ganz verrückt. Und haben das dann aber hingekriegt. Und dann ging es natürlich auf Tour darum, ja, wie machst du das denn jetzt? Du musst am Abend 1500 YouTube-Beutel mit Vinyl-CD-Download-Code packen und ausgeben an Leute. Ne? Und das ist ja nicht wie am Merch, da kommt vielleicht mal jemand, sondern, das haben wir natürlich auch gemerkt, alle kommen. Ne? Also pro Abend wurden so im Schnitt 2 bis 3 Bundles nicht abgeholt, weil zu betrunken oder so. Aber jeder holt sich natürlich. Also mussten wir eine Ausgabestelle auf unseren Konzerten errichten. Und es hat aber wahnsinnig gut geklappt und die Leute haben sich auf dieses Experiment eingelassen. Also was sie ja normalerweise bei uns erleben ist, sie gehen aufs Konzert und kennen eigentlich jeden Song. Und vielleicht lief ja auch jeder Song sogar im Radio, das ist nach 20 Jahren eben auch verrückt. Ja. Und jetzt gehen sie aufs Konzert und da spielen wir aber 12 neue Songs, die sie nicht kennen können, weil es sie ja nirgendwo gibt. Und dafür muss ich sagen, haben die Leute sensationell gemacht und am Ende echt immer eine riesengroße Party mit uns gefeiert, zumal sie auch noch angeschrien wurden und Musik um die Ohren gehauen gekriegt haben, was jetzt eigentlich nicht das ist, warum sie vielleicht auf ein Revolverheld-Konzert gehen. Aber das war sehr schön.
Ach, herrlich. Aber es ist ja schon auch ein Kontrast, den ich sogar ganz so ein bisschen hautnah miterleben durfte, sozusagen, weil ich ja im Sommer noch 3 Konzerte von euch eröffnen durfte. Genau. Wo man natürlich schon auch ein ganz klares, das hat mich auch sehr fasziniert, ein Familienkonzertprogramm erlebte, wo ein paar tausend Leute einfach mal wieder jeden Ton mitgesungen haben. Und es auch durchaus so ein Programm war, wo man sagen konnte, okay, da fehlte vielleicht dem einen oder anderen noch sein persönlicher Hit, aber die große Anzahl der Hits habt ihr gespielt. Und das habt ihr auch nicht für mich jetzt, ich hatte den Eindruck, ihr habt das nicht getan, weil das mal wieder dran war, sondern dass irgendwie auch euer Bedürfnis ist. Und dann aber zu sagen, so, Switch, wir spielen Songs, wo gar nicht so genau klar ist, weil die keiner vorher kennt. Wie kommt das eigentlich an? Guckt man da anders ins Publikum im Sinne von, wie findet die erste Reihe das? Wie findet das die 10. Reihe das so? Wie macht man da so eine Studie? Waren die ersten Konzerte diesbezüglich sehr anders?
Also wir waren natürlich erstmal selber sehr davon überzeugt, wollten das unbedingt machen und hatten Lust auf diese Tour. Das heißt, es gab natürlich die Angst, keine Ahnung, vielleicht gucken die uns nach 3 Songs an und sagen, was soll die Scheiße, die Hälfte geht. Das kann ja passieren. Also es gibt ja viele Leute, wir haben es so ein bisschen auf Social Media natürlich angeteasert, ein paar Clips und ein paar Riffs irgendwie vorgestellt, aber es gibt ja auch Leute, die kaufen sich ein Ticket, ohne dass sie jemals auf Instagram vorbeischauen. Und ich war dann doch überrascht, wie die Leute das aufgenommen haben. Die gesagt haben, okay, ich höre mir das jetzt mal an. Ich kenne diese Band jetzt schon ewig, aber das ist jetzt offensichtlich was Neues und es ist für die Band besonders. Ich habe nach dem ersten Song eine ziemlich längere Ansage gemacht, wie wichtig das für uns ist und dass das echt so ein Experiment ist und dass ihr euch darauf einlasst, ist großartig und ihr habt jetzt die Platte und alle anderen eben nicht. Ne? Und dann hast du natürlich auch durchaus ein besonderes Gefühl, wenn du da auf dem Konzert stehst, weil du denkst, okay, ich erlebe hier gerade was, das passiert jetzt nicht ständig. Ne? Die spielen jetzt nicht das 1000. Konzert dieser Art, sondern hier sind nur 1000 Leute um mich rum und ich kann das erleben. Und das haben die Leute total verstanden und bis auf 2, 3 wahrscheinlich, haben es alle abgefeiert und waren danach sehr glücklich.
War das so ein Gefühl von Neuerfinden, aber gleichzeitig auch den Rückblick auf das zu geben, womit man eigentlich mal angefangen hat? War das was wo ihr so ein was dran war, wie du eben sagtest, ja, aber auch, wo ihr dachtet, okay, wo geht's jetzt hin? Wir können jetzt versuchen, wieder an die Radiohits der letzten Jahre anzuknüpfen, aber da sind ja auch andere nachgekommen, die jetzt auch diese Radiohits haben und wollen wir uns da anstellen oder wollen wir wieder neu gestalten? Genau.
Ja, deswegen haben wir eben gedacht, wir machen mal das, wofür wir eigentlich irgendwann vor 20 Jahren angetreten sind. Und was uns auch auszeichnet und auch von vielen anderen ja abgrenzt. Also wir sind eben eine Band, die eigentlich mit Riffgitarren angefangen hat. Das hat natürlich ein Max Giesinger oder ein Johannes Oerding nicht, ne, mit denen wir im Deutschpop oft dann meinetwegen verglichen werden. Und deswegen war das gut für uns, uns einfach da mal abzugrenzen und ein deutliches Statement zu setzen. Und ich glaube, im Radio aktuell mit Deutschpop versuchen, einen Pokal zu gewinnen, kannst du eh nicht. Da haben sich die Zeiten einfach sehr geändert. Es läuft ja 80% weniger deutschsprachige Musik im Radio als noch vor 5 Jahren. Deswegen hatten wir eh Lust, eine Platte zu machen, die dann auch bewusst nichts mit dem Radio zu tun hat. Wir haben zum Beispiel auch diese Musik überhaupt nicht ins sogenannte MPN gestellt. Ne? MPN ist das, wo sich die Radiosender die Songs ziehen, die sie spielen können. Das heißt, die hätten schon ein Ticket kaufen müssen, um einen Song zu spielen. Weil sie ja nicht rankommen. Oder irgendjemand zum Konzert schicken, genau. Deswegen war das eben eine Platte, wo ganz klar war, die ist nicht fürs Radio und nicht für die Mainstream-Medien, sondern für uns.
Zum Verständnis, es ist ja häufig so, dass man durchaus mit den Radiosendern Kooperationen dahingehend eingeht, zu sagen, ach komm, ihr macht so ein paar, wie heißen die, On-Air-Off-Air-Festivals im Sommer, da kommen wir dann.
Schlechte Gage und dafür spielen wir Songs.
Das wollte ich jetzt so direkt nicht sagen, aber so ist es ja. Und da dann wirklich den Spieß so ein bisschen umzudrehen, gar nicht als Provokation, sondern eigentlich ja, für mich wirkt es eher so, wir zeigen es nicht jetzt irgendwie allen, sondern wir sind wieder extrem bei uns angekommen. So,
genau, und deswegen so. Ist uns das natürlich auch in dem Moment egal, ob das bei anderen ankommt oder ob das im Radio läuft. Ja. Und da einfach die Radiokultur in Deutschland unglaublich monothematisch ist, das wissen wir ja auch. Es ist eben nicht wie in den USA, wo es College Radios gibt und Rock und Metal und sonst was, sondern das ist natürlich alles hier durchaus sehr ähnlich. Deswegen war das für uns klar, dass wir mit solcher Musik einfach im deutschen Radio nicht stattfinden können, weil es diese Art Radio, sondern einfach nicht gibt.
ich habe mich eben noch drüber nachgedacht. Ich habe euch hier in Münster zum ersten Mal gesehen, auf dem Stadtfest wird es zu klein gesagt. Es war ein, hieß zwar Stadtfest, aber war eine riesengroße Bühne auf dem Domplatz.
Also mit H-Blocks oder so?
Nee, das war am Tag vorher hatte auch Pohlmann seinen ersten Gig dort gespielt. Und wir hatten Demos gemacht mit Ingo Pohlmann sehr lang und das war quasi, da war das ein Band-Gig. Es stellte sich hinterher heraus, dass er eigentlich gar nicht mit Band auf Tour gehen würde, ist ja dann mit euch auch ganz viel als der quasi der Ingo mit seiner Gitarre unterwegs so gewesen es. Danach. Aber das war tatsächlich noch was, da hat er seinen ersten Gig gespielt und ich glaube, es war auch einer von euren ersten größeren, es muss 2005 gewesen sein.
Ja, das kann gut sein.
Fette
ja.
Bühne und ich traf dich, glaube ich, mit Henning noch Backstage.
Ja.
Und das war halt so, man hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, da ist eine Band, die wissen genau, was sie wollen. Ihr saht schon aus, das konnte man halt alles auch schon so öffentlich abbilden und jeder wusste, alles klar, ihr saht halt aus wie Popstars. Und du kamst hinter der Bühne, ich hab dich gesehen, du hattest so eine Vitell-Flasche unterm Arm und einen Schal um.
Na klar.
Und ich hatte so das Gefühl, der hat's vor. So, und das hat sich dann ja auch ganz gut durchgezogen. Allerdings noch zu einer Zeit, wo, wie du gerade sagst, da war dann eben gerade auch ein Major-Deal da und man wusste, okay, jetzt geht die Maschinerie los. Und da hat man sich natürlich jetzt nicht irgendwie ein Smartphone den ganzen Tag von Kopf gehalten und gesagt, so, ja. ich nehm euch jetzt mal mit auf unsere Reise, sondern diese Reise wurde ja von außen auch so ein bisschen bestimmt. Und auf einmal war man das, was ja man auch klischeehaft wohl dann eben Popstar nennt, weil man in den Pop-Medien irgendwie stattgefunden hat. Das, ich glaube, also wir sprechen durchaus noch von funktionierendem Musikfernsehen auch damals.
Absolut, war die Hochzeit.
Richtige, eigentlich ja, ne? Ja, genau. Und wenn du jetzt mal zurückblickst, das sind fast 20 Jahre, also auch wenn es darum geht zu sagen, ich zeige der Welt da draußen, was ich eigentlich so vorhab und was immer noch so meine Ziele und was ich echt gerne tue. Vielleicht auch nochmal, mein Sohn sagte, ey, Papa, dein Podcast hat 3 Fragen von Elvis, weil ich dir die 3 Fragen, was machst du gerne, was kannst du gut und was findest du cool gestellt habe. Du gehst da gar nicht mehr drauf auf. Was war damals euer Ansatz und was ist davon geblieben, was hat sich verändert? Auch hinsichtlich so der Art und Weise, wie viel muss ich als Musiker selber machen? Wie viel will ich selber machen? Wie viel tut mir vor allen Dingen von all dem gut?
Wieder Thema Öffentlichkeits.
Ja, ja, genau. Ja.
Such dir eine aus.
Beim Reden sind die mir eingefallen gerade.
Ja, ja, das ist auch gut so.
Ich müsste mehr auf meine Aufzeichnungen gucken. Ja, aber sag mal ganz kurz, vielleicht genau. Mach mal Zeitreise 2024, 2005.
Ja, ja.
So.
Also wir haben damals eben mit einem großen Label unterschrieben und wir wollten es schon sehr. Also unser Ziel war immer, dass wir echt hunderte Konzerte jedes Jahr spielen. Wir wollten unterwegs sein und wollten aus diesem Kosmos Hamburg-Bremen raus. Das heißt, wenn wir in Münster spielen, war das für uns natürlich schon New York, die große, weite Welt. Und dann haben wir in diesen Jahren auch 180 Konzerte im Jahr gespielt und waren überall kennen. Jedes Jugendzentrum in Süddeutschland zum Beispiel war unser Booker damals, der kam vom Bodensee. Und da haben wir einfach wirklich alles da unten gespielt, was irgendwie geht. Und das war medial natürlich wirklich noch eine total andere Zeit. Ich weiß, dass wir bei den Konzerten Newsletterlisten ausgelegt haben, also schriftlich, so mit einem Stift. Und danach haben wir irgendwie im Van die Sachen dann auf unserer Internetseite übertragen. Es gab natürlich noch nicht mal, wir sind vor Facebook noch in der Zeit. Instagram, TikTok ist noch, also noch weit vor der Erfindung.
Mhm, richtig.
Und MySpace ist relativ groß. Wir haben auf unsere erste Platte haben wir unsere MySpace-Seite draufgeschrieben, weil du da, das war eben der Hype und du konntest da 30 Sekunden Snippets deiner Songs draufstellen. Ne? Du kennst das noch.
Genau.
Und das haben wir eben gemacht und hattest du MySpace-Freunde. Aber da ging es natürlich nicht um Stories machen und deinen persönlichen Alltag abbilden. Das ist eher, sowas war eher abgebildet noch von Viva MTV. Wir sind da so durch die Songs, durch die Shows getingelt, à la Viva Live oder MTV TRL und sowas. Und saßen da, haben so Patrice, Klaas, Häufer Umlauf, Janine, Joko auch, die haben da alle so ihre ersten Moderationsversuche unternommen und wir saßen in den Sendungen und die haben uns halt interviewt und das waren dann so die persönlichen Fragen gestellt haben oder zeigt doch mal ein Foto bei euch aus dem Tourbus oder so. Klaas zum Beispiel ist damals auf einer Tour bei uns mitgefahren und hat ein Viva-Tagebuch gemacht. Der hatte dann einen Kumpel dabei, der jetzt der Chef seiner Produktionsfirma ist. Und die haben, ja, die produzieren jetzt Berlin Late Night. Und die haben einfach so ein bisschen gefilmt und haben dann irgendwie, ich weiß nicht, jeden Tag irgendwie einen kleinen Bericht zusammengeschnitten und das an Viva rübergeschickt oder sowas. Und das war sein Viva-Tour-Tagebuch. So lief das. Heute wäre das wahrscheinlich ein Reel nach dem Konzert, was du bei TikTok oder Instagram hochladen würdest. Aber Viva hatte halt krasse Quoten und wenn du aus der Schule gekommen bist, Entschuldigung, wenn du aus der Schule gekommen bist, dann hat man jetzt Musikfernsehen angemacht, ne? Und je nachdem, was dich interessiert hat, hast du halt MTV Rap geguckt oder hast du bei Viva dir reingezogen, was Us 5 oder die Backstreet Boys gerade machen. Und wir waren irgendwo dazwischen und diese Medien haben wir natürlich irgendwie voll bedient. Ja.
Wir sprechen heute davon irgendwie, klar, unglaubliche Vergleichbarkeit durch Social Media. Ist das gesund? Ist das schon Mental Health oder eben nicht Health? Die ganze Zeit gucken zu können, so was machen die anderen. Ich glaube, das hört auch nicht ganz auf, kannst du ja vielleicht auch mal sagen. War das nicht aber auch damals schon so, dass man dachte, okay, man hat deswegen ja das geguckt und wollte so sein wie die, diese aber nicht ständige Verfügbarkeit, was hat das vielleicht mit diesem Traum gemacht, es schaffen zu wollen, 100 Konzerte im Jahr spielen zu wollen,
ja,
dahin zu kommen, mit den Helden vielleicht auch mal in Kontakt zu kommen?
Total, man konnte sich natürlich im Musikfernsehen angucken, was so die internationalen Leute machen. Ich habe in Deutschland mich eigentlich nie so richtig umgeschaut. Wir hatten immer eher Ami-Vorbilder und damals war dann irgendwie Sum 41 zum Beispiel total groß und wir dachten so, okay, cool, was machen die denn? Wie ziehen die sich denn an? Was hat der Sänger von Papa Roach für ein neues Tattoo? Und das konntest du alles auf MTV Cribs dann oder sowas. Wenn der dann auch seine Wohnung gezeigt hat, war das natürlich Wahnsinn. Das konnte man eben alles da sehen. Ne? Vor Social Media war das gefühlt der, also für mich war so MTV der einzige Weg, ein bisschen bei den Superstars reinzugucken. Und dann hat man natürlich überlegt, okay, die machen das so. Vielleicht sollten wir das auf der Bühne mit diesem Gitarrenkreisel um den ganzen Körper auch mal probieren. Haben ja dann viele versucht. Aber ich fand es total angenehm. Aber es war natürlich nicht on demand. Ne? Also wenn du irgendwie was verpasst hattest, konntest du hoffen, dass es 17 Mal wiederholt wurde. Aber wenn nicht, und die anderen haben drüber gesprochen und du hast es nicht gesehen, dann Pech, ne?
Warst du denn irgendwie für deine Mitschülerinnen und Mitschüler eigentlich schon so in der Schule der Johannes, der es bestimmt irgendwann mal schafft und dann irgendwann, oder warst du der, wo auch alle so sagten, naja, der soll mal sehen, ist gar nicht so einfach mit diesem.
Ich glaube, also ich komme so derart vom Dorf, da haben sich einfach kaum Leute mit Musik beschäftigt, deswegen war, glaube ich, niemandem klar, was man da machen muss, um es zu schaffen oder nicht. Also wenn, dann muss es ja im Gymnasium in der Oberstufe gewesen sein, da hab ich schon viel Musik gemacht und hatte schon so meine Fühler ausgestreckt und war auch mal in Köln bei einem Viva-Casting gewesen und so. Das lief dann schon, aber ich glaube, meine MitschülerInnen haben sich nicht viel Gedanken darüber gemacht, ob der Stratisch wieder mal Musik macht, so ungefähr, nee.
Okay, und dann klappt das so und man hat ja vielleicht auch eben nicht das alles so selber in der Hand, indem man halt sagt so, ey, ich baue jetzt mit Hilfe von einer schlauen PR-Agentur meinen eigenen Social-Kanal auf und da sende ich halt das, was ich senden will, sondern man ist davon abhängig, ich muss einen Deal unterschreiben, ich muss auch ein bisschen, bin so auf das Wohlwollen derjenigen und auch natürlich des finanziellen Einsatzes der Plattenfirma oder sonstiger Partner irgendwie angewiesen, dass das irgendwie klappt. Und dann wird man zum ersten Mal auf der Straße erkannt. Wie war das für dich?
Ja, das ist verrückt. Das ist bei uns durchs Musikfernsehen passiert in der Tat, da, weil wir irgendwelche Musikvideos irgendwo laufen hatten und dann spielst du Konzerte und dann kommen da Leute und erkennen dich und wollen aber natürlich keine Fotos machen, ja, mit was denn auch?
Ja, richtig.
Es gab keine Smartphones, aber die wollen, dass du alles unterschreibst. Also ich sag mal, so ein Foto heute geht fast schneller als T-Shirt, Schuhe und hier und da und Autogrammkarte, die hast du dann natürlich nicht dabei. Das war lustig. Weil das eigentlich die ersten 10 Jahre so war, dass die Leute Autogramme haben wollten.
Mhm.
Und sich das eigentlich, meine ich, erst vor 10 Jahren geändert hat, dass die Leute keine Autogramme mehr wollen, sondern einfach dieses Beweisfoto mit dir machen wollen. Das ist zum Beispiel eine Neuerung, die lustig ist. Also ich gebe wirklich sehr wenig Autogramme mittlerweile und mache nur noch Fotos. Eine Unterschrift interessiert niemanden mehr.
Ist krass, ne? Also ich meine höchstens so dieses, die machen das Foto und vielleicht könnte es so ein bisschen ganz oldschool sein, dass sie beim nächsten Mal das Foto ausgedruckt haben und in diesem Buch, in diesem Poesiealbum, dass du das dann unterschreiben sollst.
So, aber das sind dann schon wirklich
erinnerst
Fans.
Erinnerst du dich,
ne,
noch an mich?
Ja,
das,
genau.
Absolut.
Das sind
aber
wirklich Fans, also die Leute, die nur ein Foto machen wollen, irgendwie mal so, das ist, die werden das sicherlich nicht machen, aber die wissen, die treffen dich nochmal vielleicht irgendwo, dann die würden das vielleicht schon mal machen, ja.
Aber wir reden ja auch ganz viel von Erwartungshalten. So. Und natürlich auch wiederum heute, wenn du heute irgendwie ein Label oder generell jemanden hast, der sagt so, komm, wir wollen das groß machen, dann kriegst du deine Hausaufgaben. So nach dem Motto, so mein Freund oder so meine Freunde, ihr Band, wir brauchen von euch TikTok. Wir brauchen dies, jenes. Wir brauchen die und die Frequenz und wir machen mal einen kleinen Workshop. Im Moment funktioniert der Algorithmus so. Also stelle ich mir das gerade so ein bisschen vor. Es ist ein gefährliches Halbwissen.
Das haben wir so nicht erlebt. Vielleicht sind wir auch, weil wir damit, weil es uns schon länger gibt als Instagram und TikTok, da haben wir uns natürlich am Anfang selber da reingefunden und waren eher so, dass wir die Plattenfirma gefragt haben, okay, also welches Medium bedient man denn dann wo? Und dann haben die uns hier mal mit Instagram zusammengebracht und da haben wir mal einen Termin bei TikTok gemacht irgendwann und uns das mal alles erklären lassen, was der Unterschied ist und sowas. Ne? Also ich meine, was das angeht, sind wir ja auch keine Digital Natives. Deswegen war das für uns ganz spannend. Trotzdem, also bei uns ja erstmal Facebook davor. Facebook und Instagram haben bei uns immer total gut funktioniert und wir haben viele Leute erreicht. Auch jetzt noch, obwohl ich nie auf Facebook bin, bedienen wir das natürlich noch und es ist für uns immer noch ein wichtiger Kanal und wir haben noch gar nicht über YouTube gesprochen, weil die meisten Abonnenten haben wir eigentlich auf YouTube, weil wir aus dieser Zeit kommen, vor 15 Jahren ungefähr, als YouTube dann riesig groß wurde und wir natürlich mit Musikvideos und all diesen Live-Clips das super bedienen konnten. Ne? Also das ist natürlich auch, wenn du Musikerin bist, dann irgendwie einfach. Ne? Also als Privatperson YouTube zu bedienen, da musst du dir was ausdenken. Und wenn du Musik machst, hey, Musikvideos war damals zumindest so, gab's zu jeder Single und vielleicht noch eine Akustikversion. Und dann filmt hier mal jemand live mit und so. YouTube zu bedienen war immer einfach, weil es ja ein Format war, eine App, die auch über Musik kam. Und eher bei Facebook und dann noch mehr bei Instagram ging es eben los, dass die Leute so private Inhalte sehen wollten oder viele das gemacht haben und damit berühmt geworden sind. Natürlich gibt es jetzt mittlerweile auch YouTuber, die alles machen und sowas. Aber ich glaube, es war nicht das Medium, was dafür entscheidend war. Das waren dann so diese Instagram-Stories auf einmal. Und dann hieß es erst, okay, der Content, der bei Instagram im Feed ist, der muss unglaublich hochwertig sein. Nur gut geschossene Bilder, kein Trash. In der Story könnt ihr machen, was ihr wollt, aber am besten jeden Tag und so. Okay. Das ist natürlich jetzt auch schon 20 Mal revidiert. Besser keine perfekten Fotos bei Instagram. Auch das soll eher sehr persönlich aussehen und so. Und TikTok ist ja wilder Westen, muss man einfach sagen. Also es gibt keine Gesetze. Du kannst, bei Instagram ist irgendwie klar, nachmittags sind die meisten Leute online. Also wenn du ein Video Montagmorgens postest, dann läuft es viel schlechter, als wenn du es am Mittwochnachmittag postest. Das weißt du. Also wir würden niemals was um 10 Uhr morgens unter der Woche machen. Bei Stories ist es egal. Aber so, da gibt es natürlich schon so Gesetzmäßigkeiten. Und bei TikTok ist es, du kannst 14 Videos am Tag posten und dann zwei Wochen nichts. Und dann, die klicken alle nicht, aber eins geht dann nach vier Wochen total durch die Decke. So. Also das ist alles so wahnsinnig willkürlich. Da kann ich jetzt ewig weiter erzählen. Zum Beispiel hatten wir letztes Jahr bei TikTok eine musikalische Nummer 1 mit einem Song, der heißt Das kann uns keiner nehmen. Mhm. Völlig absurd. Der Song ist seit 10 Jahren draußen. Und irgendjemand hat dabei angefangen, seinen Jahresrückblick zu machen mit irgendwie die Zeile vom Refrain ist und wenn ich morgen drüber rede, klingt das nach Spaß am Leben und dann, oh, das kann uns keiner nehmen. Und ab da ballern die Bilder durch und du zeigst, was du alles Geiles gemacht hast. Und das haben auf einmal 50.000 Kids gemacht, haben diesen Sound benutzt. Die wissen natürlich, also die waren halt 5 wahrscheinlich oder 3, als der Song rauskam und haben den jetzt benutzt. Und auf einmal waren wir 10 Jahre nach VÖ in Deutschland TikTok auf 1 für eine Woche, weil die kurz vor Weihnachten diesen Sound benutzt haben. Also völlig skurril und natürlich kannst du das, Plattenfirmen planen ja immer alles und geben Marketinggelder auf bestimmte Sachen aus, was du wahrscheinlich bei TikTok Werbung, bei YouTube Werbung ausspielen oder Instagram, das kannst du alles machen. Bei TikTok ist es halt völlig, da wurde ein Song promotet, der seit 10 Jahren draußen ist und niemand hat was dafür getan. Also das ist schon total verrückt.
Und wie fühlt sich das für dich an? Also ich meine, du machst irgendwie ein Video für eine neue Single und lest da alles rein, denkst, boah, ich bin so dankbar, dass dieser Song auf einmal aufgetaucht ist und ich habe ihn geschrieben und wir haben ihn aufgenommen und ich bin auch mit der Produktion so happy und jetzt drehen wir vielleicht sogar noch für viel Geld ein Video und es versandet so ein bisschen.
Ja, ja.
Und andere Sachen sind in dieser, wie du sagtest, Wildwest, Willkürlichkeit natürlich, haben sie diese Chance? Wo ordnest du dich da ein? Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, das ist natürlich erstens verrückt. Also du kannst dem natürlich nur mit Akzeptanz begegnen und natürlich nimmst du das gerne mit, wenn ein Song, der schon komplett gearbeitet ist und auch von der Plattenfirma ist es alles schon abgerechnet. Ne? Also ist jetzt nicht so, da nimmst du das natürlich gerne mit, wenn da noch was passiert. Und das ist ja auch wiederum einer der wenigen positiven Effekte am Streaming, dass Songs, die schon längst draußen sind, wo alle Plastik-Singles von damals längst verkauft sind, dass die dann monatlich noch streamen. Also bei uns ist das natürlich, ich lasse für dich das Licht an, ein Song, der jetzt auch schon 11 Jahre alt ist, der im Streaming aber trotzdem monatlich, weiß nicht, 200.000-300.000 Streams hat, ne? 10 Jahre nach VÖ, das sind zwar Centbeträge, aber ja, und die Leute haben vielleicht sogar die Plastik-Single im Schrank stehen, aber es kostet sie ja nicht mehr, wenn sie es im Streaming hören und ist für sie natürlich viel praktischer. Und das mache ich ja auch. Die Alben, die ich früher mal auf CD gekauft habe, die höre ich natürlich jetzt im Streaming und die KünstlerInnen verdienen dann Centbeträge natürlich, ne? Deswegen ist das natürlich ganz gut, aber es ist natürlich frustrierend für neue Musik, die du schaffst, weil dein Katalog, das ist zumindest unser Glück bei einer Band, die relativ lange dabei ist und früher ein paar Hits hatte, ist der Katalog natürlich entscheidender und wichtiger als eine neue Single, die du rausbringst, weil dass da was passiert, so viel Musik wie rauskommt. Ich meine, in den USA gibt's jetzt kommen nicht nur Freitagssongs raus, sondern auch dienstags, weil es einfach so viele Millionen Songs gibt, jede Woche. Da bist du irgendwie von Playlisten abhängig und all das. Und das ist natürlich das totale Haifischbecken, diese Single-Veröffentlichungs-Wahnsinnsgeschichte. Und dann Feature und wer mit wem und hier und da. Das ist totale Lotterie. Wenn da mal ein Song durchmarschiert, ist gut. Und wenn nicht, dann ist es wie bei 99,9% aller anderen. Dann nicht. Aber manchmal befeuert das dann auch wieder den Katalog, dass irgendwie Leute zu dir kommen und dann doch wieder die alten Sachen hören. Also eine neue Single ist jetzt mehr ein auf sich aufmerksam machen als Gesamtes, als wirklich ernsthaft versuchen, einen Song durchzukriegen.
Das ist, glaube ich, auf deinem Soloalbum hieß ein Song, ich mach mal einen Frieden mit mir, glaube ich. Ne? Inwiefern hast du einen Frieden auch so damit gemacht? Das ist ja auch immer so diese Frage. Um sich herum kommen neue KünstlerInnen hoch oder eben alte Kolleginnen und Kollegen haben nochmal so einen zweiten Frühling und man selber hat irgendwie einen tollen Katalog, wie du gerade sagst. Und wahrscheinlich könnte man mit diesen Songs auch jetzt noch 30 Jahre lang unterwegs sein. Vielleicht eben nicht immer im Tanzbrunnen spielen oder in der Gary Weber Arena, aber man hat ja doch sowas Großartiges geschaffen. Hat sich das so in den Jahren mit dem vermeintlichen Älterwerden auch so ein bisschen geändert, zu sagen, ey, das ist auch ganz schön. So, und selbst wenn jetzt nicht mehr alles so durch die Decke geht, wie es vielleicht irgendwie, als die Kurve immer nach oben zeigte, ist da was, auf was wir uns verlassen können, was wir auch auf eine mit Würde und Freude verwalten können? Gibt es das bei euch?
Ja, also natürlich tritt da eine Gelassenheit ein und also ich habe überhaupt kein Thema damit, dass irgendwelche Leute Newcomer jetzt kommen und an mir vorbeiziehen und größere Hallen spielen und erfolgreicher sind und natürlich auch viel mehr streamen. Das ist ja klar. Wir sind für Streaming sind wir eigentlich zu alt. Je älter du wirst, also je du bist, desto schlimmer läuft es. Ne? Also ich meine, die riesig größten Superstars in Deutschland sind Helene Fischer, Udo Lindenberg wahrscheinlich und Grönemeyer. Die streamen ja nicht am meisten, weil das natürlich immer noch ein Medium ist, was eher von jüngeren Menschen beherrscht wird. Also wenn es danach ginge, dann müsste Helene Fischer 100 Millionen Streams im Monat haben. Hat sie aber nicht. Sondern die hat natürlich verschwindend gering dagegen, weil die Leute offensichtlich noch ihre CDs kaufen. Gut für sie, weil da verdient sie eben dann wirklich Geld. Aber das ist natürlich schon verrückt, dass sich das so geändert hat. Ich glaube, einfach ein ganz krasser Turning Point für die Musik und die Kultur, mit der eben keiner gerechnet hat, war eben Corona. Mhm. Und danach hat sich einfach für die meisten es einfach nicht mehr erholt. Also du kennst das selbst, diese kleinen Veranstaltungen, die sind dann einfach zu, die gibt's nicht mehr, die kleinen Theater gibt's nicht mehr und Leute, die eben vor 300, 400 Leuten gespielt haben, die würden jetzt vor 30 Leuten spielen, dafür kannst du nicht von Bremen nach Nürnberg fahren. Ne? Und das ist einfach so schade und bei uns ist das natürlich auch weniger geworden, so wie bei irgendwie fast allen. In der Musik ist es jetzt einfach wie in der Gesellschaft, die Schere geht weiter auseinander, der Mittelstand stirbt, dann gibt es die Taylor Swifts und Adeles, die natürlich über alle Maßen erfolgreich sind. Und dann gibt es die große Masse, bei denen es einfach irgendwie weniger geworden ist. Und das ist schon eine Entwicklung, die macht mir dann irgendwie schon Sorgen, warum die Kultur so viele Jahre nach Corona immer noch leidet. Aber das kann ich mir echt mittlerweile nur anschauen. War für uns aber auch ein Grund zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Zäsur. machen jetzt einfach was ganz anderes, ne? Machen das neu, und da wiederum sind natürlich soziale Medien und die Kanäle gut, weil wir können alle unsere Kanäle, die ich eben schon aufgezählt habe, selber befeuern und haben diese ganze Tour und diese Platte nur über uns Social Media ausverkauft, so, weil anders ging es ja nicht. Also wir hatten keine Partner an der Hand, mit dieser Musik läufst du nicht im Fernsehen und läufst schon gar nicht im Radio. Könntest jetzt irgendwie im Internet ein paar Kampagnen buchen, haben wir aber nicht, eigenes Label, keine Kohle, und haben das eben über unsere Kanäle gemacht, und das ging gut.
Vielleicht nochmal so einen kleinen, nochmal diesen Rückblick zu merken, dass man auf einmal, ja, dass man auf einmal bekannt ist, dass man auf einmal dadurch auch Sachen anders bewegen kann. Irgendwie, ich stelle es mir so vor, dass es dann auch so, wow, jetzt passieren Sachen, von denen man vielleicht immer geträumt hat, so, wie auf der Straße erkannt, es kommen mehr Leute, es kommen andere Anfragen, man hängt mit anderen berühmten Leuten so rum. Ich glaube, das ist was heute noch deutlich sichtbarer ist und damals vielleicht noch mehr Magic hat, weil es nicht jeder mitgekriegt hat. Gab es bei dir mal so einen Punkt, dass du dachtest, boah, jetzt wird es mir eigentlich zu viel? Ich meine, du bist halt immer noch auch der Sänger der Band.
Ja, ja,
das
klar.
Ist schon, das ist auch noch so. Was anderes, ne?
Also die anderen aus der Band werden einfach nicht erkannt. Die haben ihre Ruhe. So ist das eben. Ja. Und beim Sänger ist es anders. Und ja, also es gibt natürlich diese Punkte, du wirst erst auf der Straße erkannt, dann findest du es irgendwie gut. Dann wird es irgendwie mehr, dann findest du es irgendwie nervig. Und dann passieren natürlich echt so verrückte Sachen, wie du schon eben jetzt gesagt hast. Du bist irgendwie, keine Ahnung, auf einer 1Live-Krone und Ilkay Gündoğan kommt auf dich zu und sagt, ey, cool, finde ich gut. Und du denkst so, fucking hell, das ist der Ilkay von Dortmund damals so, ne?
Ja.
Und dann tauschst du irgendwie Nummern und er wechselt nach Manchester und auf einmal besuchst du Ilkay Gündoğan in Manchester, so, ne? Oder auch so mit Toni Kroos auch so passiert irgendwie.
Habe ich gerade meinen Jungs übrigens erzählt, ne? Johannes kennt Toni Kroos gut und vor allem den Niklas Füllkrug.
Ja.
Die guckten mich beide beim Frühstück so an und waren echt schlecht gelaunt, weil Montag und so. Und auf einmal leuchteten da die Augen und ich dachte, ja, stimmt, der kennt Niklas. Also es ist mir
das ist
Niklas
Füllkrug
ist jetzt gerade in dem Ranking, glaube ich, fast noch so ein ganz bisschen über
das
Toni
kann ich
Kroos.
Verstehen. Niklas
sagen
Füllkrug
nicht weiter,
ist auch ein verdammt cooler Hund.
Ja, Wahnsinn, oder?
Ja, aber das ist natürlich völlig normal. Toni Kroos ist mit 34 Jahren für die unglaublich weit weg, der ist ein Opa. So, Toni ist so, du bist ein Opa wie wir. Aber er spielt nochmal für unser Land. Dann sitzt du im Stadion irgendwo und ich weiß nicht, wir waren in Russland und ich kenne den Psychologen der deutschen Nationalmannschaft und waren irgendwie da, saßen offensichtlich im Block der Delegation und dann dreht sich eine Frau um und sagt, sag mal, der Toni, der würde dich total gerne mal kennenlernen. Und ich so, ja, welcher Toni? Ja, der da unten, der groß. Ich bin Jesse, ich bin seine Frau. Und das ist natürlich total abgefahren, aber ich bin eben auch dann knapp 10 Jahre älter und er und vor allem auch Felix, sein Bruder, mit dem ich noch mehr Kontakt habe, die haben dann, als sie da bei Rostock in der Jugend gespielt haben, mit 15 oder so, haben sie eben unsere erste Platte gehört. Und da waren das natürlich noch verschobene Verhältnisse, ne? Da waren sie 15-jährige Jungs aus Rostock.
Das vergisst
und
man häufig, oder?
Ja, klar.
Das ist selbst bei dir, du bist ja für mich sogar noch ein junger Hund, du bist ja, ja, stimmt.
Ich bin 43 jetzt, genau. Ja, werd jetzt 44 diesen Monat, oder?
Verrückt. Ich werde 50.
Und
guten Tag.
Wirklich, ne?
Ja,
Janni, ey, das ist alles okay, du siehst hervorragend aus.
Ja, das ist gut. Ich habe hier diesen Filter an bei Zoom, das ist.
Ja, ja, genau.
Ich kann nur auf der Straße diesen Filter so schlecht anmachen. Das, ist halt
das nervt, aber Dieter Bohlen hat, glaube ich, einen Weg gefunden.
Genau.
Nee, das ist natürlich schon irgendwie super und du, dann scheißt der Teufel natürlich auf den fettesten Haufen. Auf einmal kommt Adidas und stellt dir Schuhe vor die Tür und sowas. Also ich habe jetzt nie so die Monster-Kooperation gemacht, weil ich ja auch nie, ich bin ja nie der Millionen-Follower irrer Influencer-Monster-Typ gewesen, dem sie dann irgendwie wirklich die dicken Sachen zuschustern. Aber es war halt im Kleinen gut. Auf einmal kriegst du irgendwie jede Gästeliste im Notfall dann doch noch hin, wenn du irgendwo rein musst. Und irgendwie habe ich mittlerweile einen Draht zu sehr vielen Fußballvereinen und bin jetzt die Woche zum Beispiel erst im Weserstadion, wenn Werder gegen Dortmund spielt. Ich bin Botschafter von Werder mittlerweile, muss man sagen.
Zwei Stunden bin ich in Bremen von hier. Das ist also wirklich kein, ist überhaupt
kein
Problem.
Bin da mit meinem Patenkind.
Ja, ich bin also, wie gesagt,
aber das ist zum Beispiel auch schön.
Anderthalb schaffe ich auch.
So ein Werder Bremen, dann haben wir den Bundesvision Song Contest 2x für Bremen gewonnen und seitdem bin ich mit Werder total eng, bin dann Nachhaltigkeitsbotschafter geworden und bin jetzt im Beirat der Stiftung sogar. Bei dem Verein, bei dem ich als 6-Jähriger vom Fernseher durchgedreht bin. Das ist natürlich toll, so, ne? Aber ich bin für die halt in Bremen und ein Multiplikator. Und das ist ganz toll. Und dann bin ich in der Woche drauf, auf Mittwoch noch in Dortmund. da eingeladen und gucke Dortmund gegen Eindhoven Champions League.
Also da bin ich innerhalb der 40 Minuten.
Das ist nicht weit, ne?
Das ist nicht weit, das ist nicht weit. Also da wäre ich.
Dann sehen wir uns ja direkt zweimal die Woche. Super. Also sowas ist natürlich total toll. Und das kommt natürlich auch über Kontakte, die Menschen, die uns mögen, die wir dann auf Konzerte einladen und die dann auch im Zweifel schon lange Fan sind und sich dann freuen und so. Und das ist schön. Die Schattenseite kann ich jetzt gleich noch erzählen, du kannst aber gerne auch mal in meinen Monolog reingrätschen.
Ich wollte überhaupt nicht in deinen Monolog, ich lese dir jedes Wort von den Lippen ab. Ja,
also
sprich bitte weiter.
Ich habe irgendwann The Voice Kids gemacht, ne, was du auch gut kennst, also The Voice, du warst ja Sidecoach auch für Henning. Da haben wir uns da eigentlich das erste Mal richtig kennengelernt.
Ich war nicht Sidecoach für Henning, ich war Sidecoach für The Boss House.
Stimmt, für Boss House.
Und war dann kurz mal so Music Director, hieß das, für die Coaches und für die Talents zuständig.
Und Songauswahl und sowas.
Genau, ne? Ich habe nochmal einmal die Seite dann so ein bisschen gewechselt und bin dann wieder Sidecoach geworden. Also
Ja, ein spannendes Format auf jeden Fall. Und ich war da ja 2 Jahre Coach, erst mit Henning und Lena und dann mit Lena und Mark Forster. Ich möchte sagen, dass ich die beiden vorgestellt habe. Damals.
Ja. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ist da irgendwas Offizielles? Nein. Das
ist nein. Ich weiß nicht, wovon du redest. Und das ist eben anders. Also wenn du viel Konzerte spielst, ist das eine und du kannst auch ein bisschen Social Media machen. Ich sage immer noch, wir sind für TikTok zu alt. Das wird nie explodieren. Wir haben manchmal ein paar Videos, gerade jetzt, wenn es ein bisschen politischer ist, mit Alors en Danse, unserer neuen Single. Die geht dann auf einmal in so Demokreisen ab und wird da benutzt und dann wenn da TikToks draus gemacht, was mich total freut. Aber wenn du Fernsehen machst, und das ist wirklich krass, dann sitzt du halt bei den Leuten im Wohnzimmer und dann sprechen dich ganz andere Leute auf eine ganz andere Art und Weise an. Also völlig außer Kalten, weil sie denken, sie kennen dich persönlich, weil du sitzt ja bei ihnen im Wohnzimmer, ist so, die Entscheidung am Wochenende war wirklich falsch. Und dann, das ist dann eine Sendung, die hast du 3 Monate vorher aufgezeichnet, du weißt überhaupt nicht, wovon der spricht. Ne? Und bitte, was? Wo war ich denn am Wochenende? Ja, du hättest doch, keine Ahnung, hättest doch die Jacqueline, hättest doch buzzern müssen. Und dann kommst du dann, du bist bei The Voice, ja, alles klar. 90 Kids, muss man sagen, singen davor. Wenn du nicht buzzerst, du hast es vielleicht noch im Kopf, wer ist, aber so. Das ist dann schon echt crazy. Und das war bei mir zu einer Zeit, als mein Sohn ganz klein war und wir wirklich, wenn wir auf den Spielplatz kamen, haben sich alle umgedreht und ich musste. Das war wirklich ein bisschen Spießrutenlauf und nervt. Und da haben viele auch nicht hingekriegt, die Distanz zu wahren. Hier in der Großstadt Hamburg schon, aber wenn du in kleineren Städten warst. Ich hatte Situationen, da bin ich am Nordseestrand mit einem Kind auf dem Arm aus dem Wasser gekommen und dann fragt jemand, ob man ein Foto machen kann. Und dann denkst du, also Entschuldigung, ich bin hier so wahnsinnig privat, halbnackt, mit einem Baby auf dem Arm. Die Antwort ist nein. Ja, bist du arrogant. Ja, das ist so. Weil du ihn natürlich dann mit Haut und Haar gehörst, wenn du Fernsehen machst. Und deswegen kann ich zum Beispiel auch verstehen, dass ein Mark Forster sein Privatleben so schützt, weil er hat halt 10, 11 Jahre The Voice gemacht und singt meinen Song noch oben drauf. Also der muss das halt hoch 1000 erlebt haben, auf was der alles angesprochen wurde. Das ist ein bisschen nervig, damit kann man leben. Und ich habe das dann ja auch nach 2 Jahren nicht mehr gemacht und dann wurde das auch weniger. Und wenn du immer noch Lust hast auf meinen Monolog, kann ich jetzt zu dem nächsten Punkt direkt übergehen. Weil dann bist du erleichtert, dass es weniger wird. Und irgendein Teil von dir ist beleidigt, dass es weniger wird. Ne? Weil du dann nämlich denkst, okay, scheiße, gehöre ich jetzt zum alten Eisen? Oder wieso werde ich eigentlich nicht mehr erkannt? Oder wieso fragt mich denn keiner mehr nach so und so? Weil du dich natürlich an diese Bauchpinselei gewöhnt hast, dass die Leute deiner Bühnenfigur da hinterher rennen und das gut finden. Und du fandst das nervig, aber jetzt findest du es irgendwie dann komisch, wenn du nicht mehr angesprochen wirst.
Wie ehrlich du bist. Ja,
warum denn nicht?
Es ist super. würdest du meine Aufzeichnung kennen, weil es ist genau so eine Frage, die ich mir auch so ein bisschen aufgeschrieben hatte. Weitere Frage, die Annehmlichkeiten, die damit kommen, möchte man vielleicht dann irgendwie auch nicht mehr missen? Oder ist es sogar so, dass man Dinge miteinander verknüpft, also sprich, vielleicht kriege ich dann die VIP-Karten bei, nicht mehr, weil ich ja nicht mehr da bin und die kriegt jetzt Vincent Weiß, weil der sitzt jetzt als Coach
da. Das ist genau das, was du denkst. Also natürlich hast du so viele gute Kontakte geknüpft, dass bestimmte Sachen, ne, also meine Verbindung zu Werder, die ist toll und die wird auch nie scheiße werden, toi toi toi. Aber ich erlebe dann so Sachen eben anders. Also ich sage mal, ich arbeite mit der NFL, bin viel beim Football und so, und im einen Jahr blase dich noch dazu ein und machen das und das und das, und im nächsten Jahr ist es genauso, dann haben sie eben zwei, drei interessantere Leute mit, schlimmstes Wort, mehr Reichweite, mhm, ne, die auf den sozialen Medien mehr Follower haben, und dann switcht das eben dahingehend. Oder du kriegst Fernsehsendungen zugesagt und sie sagen dir 4 Wochen vorher ab, ah, es geht immer um Konstellationen, auch Lieblingswort. Ja, weil sie natürlich irgendjemand gefunden haben, der jünger und spannender ist. Also das ist wirklich, wirklich Midlife-Crisis-Style. Du wirst dann immer gegen die oder den Jüngeren getauscht. Das ist schon total schräg, aber da ich relativ gefestigter Mensch bin, kann ich drüber lachen und damit leben. Aber es ist schon lustig.
Ja, genau. Was machst du daraus? Was machst du in solchen Momenten? Gibt es da was, wo du, hast du so ein Symbol, wo du sagst, okay, ja, triggert mich gerade. Macht nicht, es ärgert mich verdammt nochmal. Aber weißt du was? Ich fahre jetzt mit meinem Sohn ins Stadion. Vielleicht habe ich die Karte dann sogar gekauft. Nein, musst du in dem Fall wahrscheinlich nicht bei Werder.
Doch, klar.
Aber halt so diese Thema Selbstwirksamkeit, nicht abhängig machen von äußeren Umständen, dem großen Wort Erfolg, wie auch immer der sich definiert.
Genau, das ist natürlich genau das, was einen ausgleicht, wenn man auf die schönen Sachen in seinem Leben schaut und guckt, was einem wirklich wichtig ist. Und es ist natürlich völlig egal, ob du irgendwelche VIP-Tickets irgendwo hast und so. Das macht ja dich nicht zum besseren oder schlechteren Menschen und wertet dein Leben ja auch nicht massiv auf oder ab. Da gibt es natürlich Sachen, die viel wichtiger sind, und so eine Familie erdet natürlich da enorm. Das ist einfach was ganz anderes. Das weiß jeder, der Kinder hat. Und kann ich auch jedem sagen, der noch keine VIP-Tickets in seinem Leben gehabt hat, mit dem Kind was Geiles machen, ist viel schöner, als irgendwo in irgendeiner VIP-Lounge Champagner zu schlürfen. Und deswegen nimmt mich das nicht so mit. Manchmal sind es natürlich irgendwie schöne Sachen, wo ich denke, ach schade, das hätte ich jetzt echt gern gemacht, und es nervt mich auch, weil ich andere Sachen dafür abgesagt habe oder so oder verschoben habe, dann ist es irgendwie nervig, und ich finde es immer so. Ja, also es gibt einfach keine Wertschätzung mehr. Ne? Es ist nicht wertschätzend, und es ist nicht einfach nicht freundlich, an was lange rumzubuchen und zu machen, zu tun und dann 3 Wochen vorher zu sagen, ah, das klappt irgendwie doch nicht. Ja, Hotels und so ist alles schon gebucht. Ja, übernehmen wir, aber es klappt trotzdem nicht. Und das ist so, also das ist einfach, das macht man einfach nicht. Und da muss ich sagen, da ist die Fernsehlandschaft wirklich outstanding scheiße. Die sind wirklich, also die sitzen auf einem Ross, das ist einfach nicht zu fassen. Und das mit einem aussterbenden Medium, also dass jetzt gerade TikTok auf einem hohen Ross sitzen könnte, offensichtlich mit Universal auch gerade macht,
ja,
das ist vielleicht nicht richtig, aber ich verstehe es ja, weil es ist das Medium der Stunde, und alle Plattenfirmen pumpen alles an Geld rein und würden jede TikTok-fetzeste Kampagne für jede Fernsehshow liegen lassen. Aber es gibt einfach immer noch Fernsehsender, die so tun, als ob wir in den 90er Jahren sind, als Fernsehen das Medium war und der Slot bei Vivasion oder bei Nullerjahren bei Stefan Raab, als ob das der fette Slot ist. Und dabei ist eine Fernsehshow, hat längst natürlich nicht mehr die Relevanz. Und das ist echt, echt lustig. Also die Massenentlassungen, die finden im Fernsehen statt, nicht bei TikTok. Ne? Und
woran denkst du, liegt das? Liegt das an der Personalstruktur, dass das eben so alte Dinosaurier sich da irgendwie noch halten oder halten wollen? Das Ganze natürlich irgendwo auch komplettiert wird durch junge Leute und die Synchronisation einfach in Redaktionen oder generell beim Sender ausrichtungsmäßig einfach nicht funktioniert? Ich wollte ja gar nicht das Gleiche, und alle haben aber eben Angst. Ja. Na gut, ein falsches Wort in der Redaktionssitzung, dann bin ich vielleicht, kann ich mir einen neuen Job suchen.
Ja, vielleicht. Die haben natürlich alle total Angst, Fehler zu machen, weil, verstehe ich ja auch, weil die Quoten sind schlecht, du musst total auf die Zweitverwertung, also auf Streaming setzen, da läuft dann vielleicht noch was besser, und wenn nicht, dann kannst du eigentlich deinen Hut nehmen. Das ist natürlich, der Druck auf dem Kessel ist hoch, und also mehr als jeder Zweite beim Fernsehen wird ja dann teilweise auch entlassen. Und da müssen die natürlich, wollen die natürlich keinen Fehler machen. Wenn die natürlich irgendjemanden finden, wo sie denken, okay, der ist vielleicht in der Zweitverwertung stärker, dann würden die natürlich kurzfristig alles noch in Bewegung setzen, damit sie den irgendwie einbauen können. Das verstehe ich inhaltlich, aber Fernsehen ist wahrscheinlich das Medium, was gerade in der größten Umbruchsphase steckt. Bin gespannt, wie das in 10 Jahren aussieht.
Boah, 10 Jahre, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Das ist Fernsehen echt eine Welt.
Wollte ich gerade sagen. Also gerade jetzt im Moment, ne? Also wenn du jetzt bedenkst, dass vielleicht ja irgendwie die KI uns jetzt auch nochmal so ein kleines Format sogar mit Bild und Ton und Inhalt eben hinbaut in kürzester Zeit und alle sagen so, sendefähig. Also müssen wir jetzt eigentlich nicht, guckt nochmal einer kurz drüber. Aber gut, das ist vielleicht sogar eine eigene Podcast-Folge. Was mich noch interessieren würde, ist, ich merke immer wieder, zum einen auch im sehr Kleinen bei mir, allerdings auch im Gespräch, dass dieser Trigger natürlich häufig passiert, etwas Tolles zu erleben und sei es vielleicht auch was sehr Privates. Und schnell diesen Trigger zu haben, ich muss das abbilden. Ja. A, ist das so ein bisschen das Erwarten, die bei dir eben auch vielleicht Fans, die es schon lange sind, die es jetzt gerade sind, die es noch werden sollen, die erwarten das vielleicht so ein bisschen. Ich fühle mich vielleicht auch so ein bisschen mir selber gegenüber verpflichtet, naja, so ein bisschen was Neues muss ich auch mal. So, ist das bei dir ein Thema? Du wirkst für mich immer sehr, also obwohl du ja natürlich jetzt schon die Tür auch sehr aufgemacht hast, wirkst da sehr wenig sprunghaft zumindest.
Ja, danke. Also ich bin da manchmal schon unsicher, dass ich denke, oh, also ich mache es eigentlich mittlerweile so. Wenn ich wirklich keine Lust habe, was zu machen, dann mache ich nichts. Drauf geschissen. Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Egal.
Immer eine gute
Frage. So, wenn wir natürlich irgendwie eine Tour oder irgendwas haben, dann ist ja da auch der Revolverheld-Account mehr dafür zuständig. Dann befeuere ich das ein bisschen mehr und mache das. Und das ist ja aber auch toll, weil ich habe dann Lust auf diese Tour. Ich liebe das. Ich habe ein Projekt in der Pipe. Ich will es rausschreien in die Welt. Ich will, dass viele Leute kommen. Ist auch klar. Also da mache ich natürlich gerne Social Media. Aber in so Phasen, wo wenig passiert, da habe ich mal Lust drauf, dann mache ich was und mal aber auch dann tagelang nichts, weil ich einfach keine Lust drauf habe. Und da quäle ich mich dann nicht, irgendwelchen schlechten Content mir aus den Fingern zu ziehen. Weil, also ich weiß gar nicht, ob es nichts bringt, vielleicht bringt es sogar was, aber ich habe keine Lust drauf. Und das mache ich eigentlich immer mehr. Das ist das Gute, ne? Wenn man ein bisschen älter ist und auch schon so ein bisschen Sachen gemacht hat. Ich mache einfach wirklich so gut wie gar keine Sachen mehr, auf die ich keine Lust habe. Ich würde kein Interview machen, auf das ich keine Lust habe. Ich werde auch für viele Fernsehsendungen angefragt, aber ich sage sie alle ab, weil ich keine Lust drauf habe, weil es mich einfach nicht interessiert. So. Und das ist natürlich eine Freiheit, die ich mir mittlerweile nehme, die ich mir 2005 niemals genommen hätte. Da hätte ich wahrscheinlich alles gemacht, damit es irgendwie vorangeht. Und wenn jetzt irgendwas nicht klappt und nicht vorangeht und eine Single nicht funktioniert oder mal irgendwo 500 Leute weniger sind am Abend, dann ist das natürlich, also erstens fühle ich mich dann nicht weniger wert und zweitens ändert es auch an meinem Leben nicht so wahnsinnig viel.
Also du sagtest vorhin viel das Wort wertschätzend. Ich hoffe, ich darf das jetzt so erzählen. Ich habe dich immer mal wieder gefragt, Johannes, hättest du nicht Lust, nochmal in meinen Podcast zu kommen? Und die Art und Weise, wie du mir immer wieder zu verstehen gegeben hast, weißt du was, es kommt ja im Moment, aber jetzt ist gerade dies und jenes und jetzt mache ich gerade was für mich und steht das und das an. Wir kriegen das hin, vielleicht nächstes Jahr. Habe ich als unglaublich wertschätzende Form der
Schön.
Papier, es ist ja eine Absage. Ne? So hat ich natürlich gefragt. Sagt, ja, morgen kein Problem. Wo muss ich hinkommen? Nein, du weißt, was ich meine. Ich habe das als.
Total, also ich mag das zum Beispiel dieses Ghosten auch nicht. Ne? Also ich mag das nicht, dann nicht zu antworten und dir damit zu verstehen zu geben.
Ja, da bist du ja sowieso. Also
finde ich super unhöflich.
Nee, überhaupt nicht.
Es gibt immer noch viele Leute, die einfach dann nicht antworten. Ich denke so,
ja.
Das ist doch scheiße.
Das finde ich Wahnsinn. Also wie sehr du da. Naja, aber auch diese Art und Weise. Das wollte ich jetzt hier mal unterzeugen sagen. Hat mir sehr gefallen. Umso mehr freue ich mich und ehrt mich, dass wir heute sprechen. Ich hatte gerade noch eine Sache. Wir haben natürlich jetzt gerade das Thema Mental Health, Coaching.
Ja, klar.
Psychologische Begleitung in der Medienbranche ist dir, das war es in unserem letzten Gespräch, jetzt auch nicht fremd und auch nichts Neues für dich, denke ich. Die Art und Weise aber natürlich heute, sich fast manchmal verpflichtet zu fühlen, über diese Dinge öffentlich zu reden.
Ja,
ne. Wie empfindest du das gerade? Also ich finde es, also ich bin da häufig mal so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich denke, gut, ja, bitte die Dinge nicht stigmatisieren. Macht es vielleicht für Menschen, die jemanden wie dich als Vorbild haben, macht es für die Tür auf zu sagen, ich kümmere mich besser um mich, ich gehe dahin, ich versuche was für mich zu tun, Hashtag Selfcare, oder ist es überlaufen? Ist es zu viel? Ist es sogar fast ein Druck für jemanden, der in der Öffentlichkeit zu stehen und sagen, ja, soll ich jetzt meine therapeutische Erfahrung oder eben über meine Therapieerfahrung, muss ich vielleicht über die sprechen?
Ich weiß es nicht. Also finde ich interessant. Ich weiß gar nicht, ob jemand einen Nachteil hat dadurch, wenn er nie beim Therapeuten war, und sagt, du, es tut mir leid, aber mir geht's gut, was soll ich machen? Weiß ich nicht, ob er einen Nachteil dafür hat, ob er dann als zu glatt abgestempelt wird. Kann ich gar nicht sagen, habe ich gar nicht so ein Gefühl zu. Es ist natürlich total gut, dass jeder da die Karten auf den Tisch legen kann, wenn er es möchte und nicht damit alleine sein möchte. Und es passiert ja dann eigentlich immer genau das, dass sich 1000 Leute melden und sagen, ey, du, mir geht's auch so. Und ja, also ich habe auch irgendwie dunkle Tage und mir geht's mal nicht gut und habe mir auch in den letzten 20 Jahren immer wieder therapeutische Unterstützung geholt. Aber mir geht's halt nicht so schlecht, als dass ich ein großes Thema draus machen müsste. Und ich komme auch nicht aus schlechtem Haus, deswegen kann ich auch nicht das Gangster-Rapper-Image aufrechterhalten. Dahingehend bin ich vielleicht einfach sehr, glatt ist das falsche Wort, aber habe ich Glück gehabt und mir geht's gut im Leben und natürlich geht's mir auch mal schlecht und ich bin traurig, ich bin durchaus ein melancholischer Typ und kümmere mich dann einfach gut um mich selber und wenn das nicht reicht, dann hole ich mir Hilfe. Aber bei mir ist das Thema nicht so groß. Vielleicht ist es auch ein bisschen ein Generationsding, dass man mit 20 noch mehr auf der Suche ist und mehr in solche Themen reinfallen kann. Natürlich, wenn du eine Disposition dafür hast, dann würde ich das dein Leben lang begleiten, aber vielleicht beschäftigt dich das Thema. Also mich hat das mit Anfang 20 auch nicht so beschäftigt und mit Ende 20 wurde es bei mir größer und hat mich mehr interessiert. Und das ist vielleicht jetzt einfach früher, dass es mit Anfang 20 schon, wenn die Leute merken, irgendwas stimmt in meiner Gefühlswelt nicht, dass sie anfangen, das eher zu analysieren. Das hätte ich mit Anfang 20 damals nicht getan. Es gab aber auch ringsherum jetzt nicht zwingend Möglichkeiten, damit rauszugehen. Also das damals gehörte sich das halt null. Ne? Also
naja, und
hier Kim halt Frank hat das in seiner Doku oder in der Echt-Doku kam das zum Beispiel auch. Ne? Dass es da auch ein Mental Health-Thema gab, aber das war eben damals kein Thema. Da wurde es unter den Teppich gekehrt und das war bei uns auch noch so. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob jetzt MusikerInnen um mich rum, wie es denen eigentlich wirklich ging. Das hätte ich nur bei engen Freunden erfahren.
Es kommt natürlich so, wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die jetzt vielleicht weniger Einblicke, die vor allen Dingen Konsumenten sind, kommt natürlich immer mal wieder so die Frage, ja, da ist ja gerade auch so ein bisschen Bewegung drin in der Fußballlandschaft, so nach dem Motto, ja, die haben Sorgen. Der Sommer, der verdient Millionen, was hat der denn für Probleme?
Ja, das ist so unverschämt. Robin Gosens hat es gerade so gut gesagt. Es ist doch Wahnsinn. Also natürlich, nur weil jemand Millionen verdient, kannst du ihn doch nicht unendlich beleidigen und beschimpfen und auseinandernehmen. Und wieso soll der nicht mentale Probleme haben? Also das ist dieser Zusammenhang, der ist so schwachsinnig, das gibt's überhaupt nicht.
Es ist vielleicht natürlich auch, also in dieser ganz lauten, beleidigenden Art müssen wir nicht drüber reden. Das hat nochmal ganz andere Gründe, die würden sich auch über andere Sachen aufregen, auf respektlose Art und Weise. Aber es kann natürlich auch schnell mal so ein bisschen in die Richtung gehen, dass jemand da sehr, sehr sensibel ist, auch schon viele Sachen ausprobiert hat, sich Hilfe zu holen, lange auf einen Therapieplatz wartet, um dann eben natürlich auch zu merken, hey, das ist gerade alles nicht so einfach. Ich habe schon viel probiert, ich kriege gerade nur überall gespiegelt und vorgelebt, ich habe die Lösung gefunden, mach mal Eisbaden, mach mal dies, mach mal jenes, habe ich alles probiert, es wird nicht besser.
Ja.
Ich hatte das Thema hier schon häufiger, weil mich das sehr beschäftigt. Es muss irgendwie an mir liegen. Also sehr natürlich mit der eigenen Lösung rauszugehen und Menschen dazu, also die Lösung, die man selber erfahren hat, durch Therapie, durch Umstellung, vielleicht auch sogar radikalere Art und Weise, sein Leben umzustellen, die dann irgendwo funktioniert hat, darüber ein Buch geschrieben hat, das läuft auch noch gut, ist gut kommuniziert, aber was macht das mit Menschen, die da sitzen und sagen, scheiße, ich habe auch schon so viel probiert?
Ja,
und,
ja das ist boah, natürlich...
Liegt das denn jetzt?
Das ist schwierig. Man kann sich natürlich die mannigfaltigen Möglichkeiten angucken und schauen, okay, was kann ich mir doch daraus ziehen? Im Zweifel ist es da auch wieder Akzeptanz. Also nur weil jemand da schreibt, dass bei mir das und das funktioniert hat, heißt das nicht, dass es bei mir funktioniert. Ich bin deswegen nicht weniger wert. Also ich muss dann eben meinen Weg gehen und gucken. Und wenn es bei mir so ist, dann ist es so.
Aber weißt schwierig. Du, der Zeitgeist dahingehend zum Beispiel, wenn ich meine, der Algorithmus reagiert ja wahnsinnig schnell jetzt auch bei Insta. Ähnlich schnell wie er wahrscheinlich bei TikTok, da kann ich nicht reagiert so. Und ich gucke 3 Reels von Produzenten aus Nashville, die einfach sagen, pass auf, alles überhaupt kein Problem. Zum einen, so machst du den Vocal Sound. B, so zeigst du dem Algorithmus. Und D, schreib deinen Helden DMs und es wird wahrscheinlich zur Kooperation. Du wirst wahrscheinlich die nächste Tiesto-Single singen. Also weißt du, so nach dem Motto, ich habe die Lösung für dich, es ist alles ganz einfach. Ich zum Beispiel habe mit sowas echt Schwierigkeiten. Also ich werde da wirklich, ich stumpf da ab, weil ich das Gefühl habe, so, oh Gott, also ich habe so oft schon vor die Wand gelaufen, was solche Sachen angeht, also ich muss wirklich der letzte Vollidiot sein.
Ja, das ist natürlich, Irre, aber das ist auf TikTok riesengroß, nur diese Ratgebermentalität mit und Life-Coach und das musst du machen, dann passiert das und das und hier und da und drei Schritte und fitnessmäßig und wenn du die Übungen machst, dann bist du wirklich fit und so. Das ist natürlich irre. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man da abstumpft. Man kann nichts anderes machen, als versuchen, sich davon freizumachen, weil du wirst nicht verhindern, dass es überall die ganze Zeit so durch ein Äther meandert.
Voll. Ziehst du denn ganz klare Grenzen auch, wenn es darum geht, private Dinge privat zu halten? Oder ist das was, wo du, bist du da impulshaft oder bist du da relativ strukturiert?
Ja, also wir halten unser Kind raus, das ist klar, so das Gesicht von unserem Kind kennt man nicht, jetzt ist er 11 und will ständig, aber wir haben gesagt, bis 13 kommt, also Instagram ist erst ab 13 erlaubt, TikTok auch, okay. Ich hoffe, es stimmt immer noch, deswegen kommt es nicht in die Tüte. Und deswegen sind wir da relativ klar und alles andere mache ich impulshaft. Ich halte so ein bisschen meine Wohnung raus, also sowieso Wohnungstür eh klar. Also hier aus dem, aber vom Arbeitszimmer, wenn ist ja irgendwie egal, wie die Wand dahinter aussieht, aber versuche da diese Sachen zu machen. Aber es ist bei mir auch nicht mehr so eine krasse Relevanz, habe ich das Gefühl.
Lass uns noch mal ganz kurz abschließend vielleicht über das Thema Podcast sprechen, weil ich merke gerade, wie gerne ich Podcaster bin und auch noch mehr Podcaster sein möchte. Jetzt hast du vor fast 2 Jahren einen sehr erfolgreichen Podcast gestartet. Da würde ich ganz kurz noch mal mit dir drüber reden, weil ist das was, es ist ja eine Verpflichtung auch, ne? Ich glaube, ihr macht wirklich einmal die Woche und diese Routine und solche Sachen und mal so ein bisschen so, mein Freund, jetzt hier, wir und das ist der Redaktionsplan und so.
Also ich bin da wie du, ich mache das auch gerne, ich führe gerne Gespräche, wie du merkst und bin auch gerne so Host. Du machst das sehr gut, finde ich auch. Du stellst gute Fragen und bist ein sehr guter Moderator und Gastgeber einfach.
Oh, das ist
deswegen
kann
klappt
ich nur
das.
Zurückgeben.
Danke. Und ich mache das auch gerne, aber Day as Weekly ist hart.
Ja.
Habe ich völlig unterschätzt. Verdammte Scheiße nochmal. Weil natürlich hast du mal eine Woche, wo du unterwegs bist oder irgendwas ganz anderes machst, auf Tour oder sonst was. Und trotzdem muss ja eine Folge rauskommen. Also treffen wir uns immer, das auch. Freddy und ich wohnen nicht in derselben Stadt. Wir sind so 100 Kilometer voneinander entfernt. Der ist da im schönen Worpswede. Und wir versuchen dann, wenn wir uns treffen, eigentlich mindestens 3, besser 4 Folgen zu machen. Und 3 geht, 4 geht krass an die Substanz.
Ja, geht ja auch immer über eine Stunde, ne?
Ja, auch 45, aber, da, aber, okay, okay. Aber wenn du dann 3 hast, machen wir meistens irgendwie 2 Gäste und einmal wir alleine so ungefähr. Und das ist echt, ist nicht ohne. Also das ist schon viel. Deswegen muss man da ganz schön dranbleiben. Also es ist nicht ganz einfach.
Machst du das weiter? Ist das was, wo du sagst, oder ja, also auch neue Formate, Dinge, die sich vielleicht entwickeln. Glaubst du an das Format?
Ja, ich glaube, das Format Podcast ist immer noch nicht ausgeschöpft. Da geht immer noch viel und ich finde das total spannend und mir macht das echt extrem Spaß auch. Manchmal ist es natürlich mühsam, aber es gibt auch Konzerte, die mühsam sind, wo du krank bist oder keine Lust hast. Deswegen finde ich das spannend und werde das auch erstmal weitermachen. Aber Podcast ist wie ein Marathon, wurde mir gesagt. Da muss man erstmal 200 Folgen machen und gucken, wie sich es entwickelt. Und ich glaube, wir sind erst bei Folge 77 oder so.
Ja, ich habe es schleifen lassen. Ich sehe das hier als großen Impuls weiterzumachen. Und,
es geht jetzt wieder los, mein Freund. Ja, du kannst jetzt nicht nachlassen.
Es geht so durch die Decke. Es wird so. Ich werde dir gleich noch, wenn das Mikro aus ist, werde ich noch ein paar Fragen stellen, wie man das so noch anfasst. Aber gut, das nur am Rande. Ich finde es total spannend, wie sehr dich das auch beschäftigt, wie vielleicht eine Außenwahrnehmung dann doch den eigenen Weg mehr beeinflusst, als man manchmal denkt. Obwohl man, wie ich sagte, also du für mich so gefestigt wirkt, gibt es denn trotzdem was, wo du sagst, weißt du was, wenn das alles irgendwie aus welchen Gründen auch immer sich so ein bisschen verabschiedet, dann meine ich mal was ganz anderes?
Ja, also ich glaube, da würde mir dann schon viel einfallen, was ich machen könnte. Natürlich könnte ich auch dann noch viel mehr Podcasts und so in die Richtung, in die journalistische Richtung gehen. Aber vielleicht würde ich dann einfach erstmal eine Zeit lang nichts machen. Ich habe ja viel gemacht in den letzten 20 Jahren. Deswegen habe ich da innerlich nicht so einen wahnsinnig großen Druck auf dem Kessel.
Nichts machen im Sinne von tatsächlich auch mal so alles leer werden lassen, um dann zu gucken, was noch da ist?
Ja, warum eigentlich nicht?
Das ist ein Bild, was ich immer häufig habe. So
man kann ja nicht nichts machen.
Diese Geduld. Ja, aber so ein bisschen
Kind in der Schule und so, das bist ja trotzdem hier verpflichtet, Sachen zu tun, aber ja.
Genau. Aber bist du jemand, der auch vertraut darauf, dass mal dann, wenn man irgendwie so ein bisschen schwimmt, dass die Dinge auch mal, weil man ja viel auch vielleicht so vorbereitet hat, dass die Dinge auch mal zu dir kommen? Ohne, dass du sie pushen musst?
Nee, darauf vertraue ich nicht.
Interessant.
Nee, also das war noch nie so. Ah. Also es ist, ich bin nicht der Typ, dem alles immer in den Schoß gefallen ist. Ich musste irgendwie immer was dafür tun. Und auch als es bei uns super gut war und wir auf dem Höhepunkt waren, war es trotzdem nicht, dass uns die Dinge zugefallen sind. Da gibt es einfach in unserer Branche ganz andere Leute. Das sind so die Sunny Boys, denen immer alles zufällt. Und das war bei uns nie so.
Nee. Okay, das ist keine Legende. Die gibt es wirklich, ja?
Ja. Die gibt es total, die werde ich jetzt hier nicht nennen.
Nein,
das Mikro aus ist, aber es ist ganz klar und die müssen auch nichts dafür tun und das ist einfach, die werden von allen geliebt und da gibt's, bei denen gibt es auch nicht die Diskussion, ob was kredibil ist oder nicht kredibil ist. Die können machen, was sie wollen.
Lass uns da doch gleich, wenn das Mikro aus ist, nochmal überschreiben. Ja. Aber das heißt, du bist jemand, du hast kein Problem mehr zu sagen, ich habe eine Idee, die stelle ich jetzt mal vor. So, auch wenn ich gerade der Johannes bin, der gerade 300.000 MTV Unplugged-Alben verkauft hat, so genau. Und ich gehe raus, ich habe eine Idee, so, wer kann mir helfen, beziehungsweise selber Bock mitzumachen?
Ja, absolut, das ist mein Metier, ich habe viele Ideen, ich kann hart arbeiten und mich, also bin mir für nichts zu fein und kann, glaube ich, könnte da viel tun, wenn ich die Zeit hätte. Bin ja auch viel im Sport unterwegs und Sportmoderation sogar schon so ein bisschen unterwegs und hier, also da würde mir, glaube ich, viel einfallen, wenn ich die Kapazitäten hätte.
Du hast jetzt leider das Stichwort nochmal. Du bist gleich ins entlassen, Johannes. Sport,
ich muss auch Fußball. Los, weil ich ins Studio muss.
Ja, du musst ins Studio. Muss ganz umbauen. Kurz noch im Fußball. Ich bin ja auch voll so, natürlich meine Kids spielen Fußball. Ich immer Samstag, Sonntag, ich bin das immer unterwegs.
Ach du Scheiße.
Mit den Jungs. Ja, ist herrlich. Ist super. Ich finde es super. Ja. Aber ey, ganz kurz mal nur die Parallele. Ich finde Jugendfußball und auch Toni Kroos hat eine Akademie. Ich gucke mir irgendwie davon Insta-Reels an und schon kriege ich alles in Thailand gespielt. So. Wie empfindest du das? Ich habe das Gefühl, dass dieser große Traum Fußballprofi wahnsinnig durch diese Öffentlichkeit nochmal ganz schön befeuert worden ist. Ey, ich bin bei Hallenturnieren, wo ich denke, Alter, wir sind hier gerade U9 und ich habe das Gefühl, hier sitzen schon Berater auf der Tribüne. Hier ist ein Feuer in der Halle, von wegen so, ich glaube das, hast du das Tor gesehen? Ich glaube da, hinter die Kette und so weiter. Wir spielen 2-1-2, mal schauen, ob wir vielleicht doch nochmal verschieben. Ich denke mir, okay, die sind gerade 8 geworden.
Alle rennen hinterm Ball hier eigentlich.
Sowas von strukturiert und großer Traum und große schillernde Welt. Empfindest du es auch so?
Ich glaube, das ist total krass, weil natürlich die Kids ganz genau sehen können, was so die großen Mbappés dieser Welt alles erleben, was sie kriegen und die eigenen Schuhe und hier auf der Party und da Nike-Millionen-Deal und so. Das ist so eine krasse, schillernde Welt. Also wenn sich's meiner aussuchen könnte, würde er auch Fußballprofi werden. Aktuell ist er ein bisschen, will er Sportkommentator werden, weil er ist so richtiges Faktengenie, was Fußball angeht. Aber ich glaube, wenn er wählen dürfte und es wirklich gehen würde, dann würde er Fußballprofi werden, ja. Weil das ist für die einfach die perfekte Welt. Aber ich kenne auch viele Fußballprofis, die auch wirklich sagen, es ist ein geiler Job und es macht mir auch tierisch Spaß.
Okay, alles klar. Nächste Folge. Ich werde weiter dranbleiben. Nehmen wir uns das Thema. Also ich bin Sportkommentator und Fußballprofi. Ich finde, da ist ja Werder Bremen.
Hart verwandt.
Ist ja Werder Bremen auch nur so das ganze Vontora-Game ist da ja, also ich meine, das ist ja für mich Bremen. Da seid ihr ja gut verwurzelt.
Ja, das stimmt. Ja, total.
Jetzt sieh zu, dass du mal deine Akustik in deinem Studio endlich mal in den Griff kriegst.
Ich muss es bauen da. Richtig. Die anderen sitzen da schon mit der Kreissäge.
Ah, Gott, ich bin schuld. Nächste Kaffee geht auf mich. Ja, ich danke dir sehr für deine Zeit. Und das war ein tolles Gespräch. Vielen Dank.
Absolut. Bis bald.
Danke. Ciao. Tschüss. Das war 3 Fragen von Elvis, heute mit Johannes Strate und ich quatsche einfach total gerne mit diesem Johannes. Ich unterhalte mich einfach gerne mit dem und ich hätte den wahrscheinlich jetzt auch noch 20 Minuten weiter zugetextet, wenn er nicht jetzt, klar, handwerklich noch eine Aufgabe vor sich hätte. Das mit den VIP-Tickets für den Fußball, da muss ich auch noch mal fragen, wie der das macht, ob ich mich da irgendwie reinmogeln kann, weil das, ich höre ganz viele Fußball-Podcast gerade und die sind dann ja auch immer im Stadion und hier mit dem und da. Ich finde das ja spannend. Ich finde das ja wirklich spannend. Ich unterhalte mich einfach wahnsinnig gerne mit Menschen und würde das gerne jetzt auch wieder öfter tun. Und dieser Podcast darf wachsen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr Lust habt, euren Freunden von diesem Format zu erzählen, ihn vielleicht weiter zu empfehlen, ihn zu bewerten, ihn zu teilen. Ihr kennt das ja. Aber so oder so hören wir uns ganz bald wieder, wenn es heißt: 3 Fragen von Alice. Vielen Dank fürs Zuhören.